Gott, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ihr Lieben, heute ist der erste Sonntag nach Ostern, quasi modo geniti, ist er benannt. Das heißt vollständig quasi modo geniti infantes, wie die neugeborenen Kindlein. Das kommt aus dem ersten Petrusbrief. Verlangt jetzt wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Ich habe versucht, mich so dem Predigttext, dem Thema Zweifel zu nähern und werde mir Mühe geben, vernünftig und unverfälscht zu sprechen. Die Geschichte der Auferstehung Jesu ist ja eine ziemlich unglaubliche Geschichte. Ich glaube nur, was ich sehe, sagen viele, was ich mit dem Verstand fassen kann, was ich begreifen kann. Nur das zählt für mich. Auferstehung, tut mir leid, das passt da nicht rein. Auch viele Jünger konnten die Botschaft von der Auferstehung Jesu zunächst nicht glauben. Wo war da der Beweis? Wo die logische Erklärung? Weil in den Evangelien die ersten Zeugen der Auferstehung Zeuginnen waren, Frauen, die in der damaligen Zeit zum Beispiel vor Gericht nicht als Zeuginnen zugelassen waren, denen man garantiert nicht Glauben geschenkt hätte, noch nicht mal Gehör. Warum auch immer Männer sich so einen Schwachsinn ausdenken, aber so ist nun mal das Patriarchat. Weil es Frauen waren, finde ich diese Schilderung, dass Jesus auferstanden ist, glaubwürdig. Die Evangelien haben Zeugen benannt, die am wenigsten glaubwürdig waren, um eine so unglaubliche Geschichte zu bezeugen. Ich finde sie glaubwürdig. Darf ich trotzdem auch Zweifel haben? Und wie geht man als Christ mit Zweifeln um, mit den eigenen und mit denen anderer? Hoffentlich ganz individuell und sehr sanft. Der erste Sonntag nach Ostern erzählt davon, wie Jesus den Zweiflern und Skeptikern entgegenkam. So konnten sie später auch glauben, was sie nicht mehr sehen konnten, die unsichtbare Gemeinschaft mit Christus. Es gibt diese Redewendung vom ungläubigen Thomas. Entwickelt hat sie sich aus dem Christentum und sie ist grundfalsch, denn es geht nicht darum, dass Thomas nicht glaubt. Als ungläubig wird Thomas im Johannesevangelium an keiner Stelle dargestellt. Das ist eine Wertung, die kommt aus der Tradition. Einer Tradition, die Glaubensbefehle kannte, blinden Gehorsam verlangte und Zweifel nicht erlaubte. Ich muss gestehen, wenn von mir jemand verlangt, ich soll etwas blind glauben, gerade im Zusammenhang mit dem Glauben, dann werde ich sofort misstrauisch. Ich höre mir das zwar an, aber wenn das zu massiv wird, da mache ich zu. Blinder Glaube, blinder Gehorsam, das hat die Menschheit doch immer wieder in unfassbare Abgründe geführt. Inquisition, Hexenverbrennung, Holocaust. Blinder Gehorsam wurde von den Soldaten in den Weltkriegen verlangt. Ist dabei irgendetwas Gutes herausgekommen? Oder anders, ist es falsch, Befehle, auch Glaubensbefehle, zu hinterfragen, auch wenn man ziemlich weit unten in der Befehlskette steht? Der Jünger Thomas steht herkömmlich für den Typ Mensch, der die Dinge eher vom Kopf her angeht, der nur glaubt, was man sehen, anfassen und beweisen kann. Das stimmt so zwar nicht, aber es wird gerne so dargestellt. Denn er steht vielmehr für einen Menschentyp, der nicht gleich alles unhinterfragt übernimmt, sondern in die Tiefe geht und fragt und sucht. Und das ist etwas ungeheuer Wertvolles. Ich kenne christliche Gruppen, da ist der Zweifel etwas ganz Schlechtes, Gefährliches, sozusagen der Anfang vom Ende. Darf man gar nicht erst zulassen. ich finde, Zweifel am eigenen Glaubensgebilde oder dem von anderen übernommenen sehr gesund, weil sie in die Tiefe führen. Ich lese den Predigttext. Das sind im Kapitel 20 des Johannesevangeliums die Verse 19 und 20 sowie 24 bis 29. Es war am Abend eben jenes ersten Wochentages. Die Jünger hatten dort, wo sie waren, die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen. Da kam Jesus und trat in ihre Mitte und er sagt zu ihnen: Friede sei mit euch. Und nachdem er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, weil sie den Herrn sahen. Thomas aber, einer der Zwölf, der auch Didymus genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und nicht meinen Finger in das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seite legen kann, werde ich nicht glauben. Nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas war mit ihnen. Jesus kam, obwohl die Türen verschlossen waren, und er trat in ihre Mitte und sprach: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Leg deinen Finger hierher und schau meine Hände an und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagt zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig, die nicht mehr sehen und glauben. Bevor ich auf die Begegnung Jesu mit Thomas eingehe, möchte ich noch etwas klären. In Vers 19 steht, dass sich die Jünger aus Furcht vor den Juden eingeschlossen hatten. Das klingt so, als hätten die Juden, alle Juden, sich zusammengetan und geradezu Jagd auf die Jünger gemacht. Das war nicht der Fall. Die Jünger waren tief verunsichert durch das, was sie erlebt hatten, und hatten Angst davor, dass es möglicherweise passieren könnte, dass sie jetzt verfolgt werden. Einen konkreten Anlass dazu gab es nicht. Die beiden ersten Verse erzählen vom Ostersonntag. Da haben sich also die Jünger eingeschlossen. Keiner kommt da rein. Du kommst hier nicht rein. Doch. Einer schon, der auferstandene Jesus Christus. Wie er das macht, warum er das kann, wird nicht erklärt. Kein einziges Wort ist darüber zu lesen, nur dass er es kann. Es gibt da einen interessanten Unterschied zur Graberzählung. Da ging der Auferstandene durch die geöffnete Tür aus dem Grab hinaus. Der Stein war ja weggerollt. Jetzt tritt er durch die verschlossene Tür ein. Warum konnte er nicht auch aus dem verschlossenen Grab auferstehen? Wissen tue ich es nicht, aber vielleicht würde es der Autor des Johannesevangeliums so erklären. Dem gerade Auferweckten entspricht das geöffnete Grab. Als der zu Gott Erhöhte kann Christus auch verschlossene Türen durchdringen und auch verschlossene Herzen. Ohne dass ein Motiv dafür genannt wird, zeigt Jesus den Jüngern seine Hände und seine Seite. Jesus identifiziert sich sozusagen vor seinen Jüngern durch das Zeigen der Wundmale. Hier ist die Rede von den Jüngern. Da denkt man doch automatisch, dass Thomas dabei ist. Er ist ja auch ein Jünger. Dass das nicht so ist, erfahren wir erst nachträglich in Vers 24. Thomas aber, einer der Zwölf, der auch Didymus genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Thomas wird als einer der Zwölf bezeichnet. Das kam mir beim Lesen irgendwie bekannt vor. Und dann fiel mir zugegeben nicht sofort, nicht beim ersten Lesen, aber beim wiederholten Lesen und Nachdenken. Wir lesen ja viel zu oft über wichtige oder interessante Stellen hinweg, weil wir das alles ja schon so gut kennen. Mir fiel da Judas ein aus Vers 71 im 6. Kapitel des Johannesevangeliums. Er sprach von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, denn dieser sollte ihn ausliefern, einer von den 12. Nur an diesen beiden Stellen im Johannesevangelium wird diese Charakterisierung benutzt, einer der 12. Da wird also Thomas in eine Beziehung zu Judas gesetzt. Aber bitte jetzt nicht vorschnell so, ach so, einer wie Judas, naja. Nein, der eine ist der, der Jesus ausliefert. Der andere ist der, der in Vers 28 das höchste Bekenntnis spricht, das man sich vorstellen kann. Mein Herr und mein Gott. Aber Judas und Thomas, das sind sozusagen zwei Möglichkeiten, die auch die Gemeinde hat. Thomas war also nicht dabei, als Jesus sich den Jüngern zeigte. Die anderen erzählen ihm jetzt davon, dass sie den Herrn gesehen haben. Wahrscheinlich erwarten sie, dass Thomas ihnen glaubt. Aber Thomas will nicht einfach glauben, weil andere glauben. Er will selbst sehen. Und nicht nur das, er will sogar die Wundmale berühren. Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und nicht meinen Finger in das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seite legen kann, werde ich nicht glauben. Er will schon mehr haben, als die anderen hatten. Vielleicht, weil er sich ein bisschen benachteiligt fühlt. Er war ja nicht dabei, als Jesus kam. Ich kann ihn so gut verstehen. Ich würde auch nicht einfach etwas glauben, was mir andere erzählen. Wenn das jemand von mir erwartet oder sogar verlangt, das ist für mich dann übergriffig. Das empfinde ich als Gewalt. Ich habe tatsächlich, das ist erst 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre her, ich habe tatsächlich von Christen den Spruch gehört, lieber einen Menschen mit Gewalt in den Himmel gebracht, als eine Seele zu verlieren. Das gab's, das hat man früher so gesagt, aber das gibt es tatsächlich auch heute noch. Ich habe es nicht fassen können. Ich habe keine Ahnung, ob ich es wörtlich wiedergegeben habe. Ich wollte mir den genauen Wortlaut dieser Widerwärtigkeit nicht merken. Ich kann nicht den Glauben eines anderen übernehmen und schon gar nicht, wenn er mir Gewalt antun will. Ich will und kann nur selbst glauben. Auch Thomas will selber sehen und glauben. Sein Glaube soll sein eigener sein, nicht ein Glaube, der auf dem Sehen und Glauben anderer beruht. Ich finde, dass das eine sehr respektable Position ist. Und es ist ja eigentlich auch nur gerecht. Die anderen hatten ja auch sehen dürfen. Thomas hat jetzt eine Woche Zeit zum Grübeln. Bis hierher spielte die Geschichte am Ostersonntag. Eine Woche später sind die Jünger wieder zusammen, haben sich wieder eingeschlossen. Diesmal ist Thomas ausdrücklich dabei. Da passiert dasselbe nochmal. Jesus kommt trotz verschlossener Tür rein und spricht den Friedensgruß. Und dann wendet er sich gleich an Thomas. Leg deinen Finger hierher und schau meine Hände an und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus weiß also, was Thomas verlangt hat. Er wusste ja auch, zumindest kann man ihm das unterstellen, was die anderen Jünger eine Woche vorher brauchten. Er weiß, was Thomas braucht und fordert ihn auf, genau das zu tun. Das, was Thomas wollte, seinen Glauben als eigenen Glauben finden und leben und nicht als geliehenen Glauben, das wird von Jesus positiv aufgenommen. Da ist überhaupt keine Kritik. Jetzt wirst du sagen, aber da steht doch ein Befehl. Er soll doch nicht ungläubig, sondern gläubig sein. Naja, was da steht, ist ein Imperativ. Ja, und der wird für Aufforderungen und Befehle benutzt. Ja, aber eben auch für Ratschläge und Einladungen. Hinter diesem Imperativ steht in den deutschen Übersetzungen ein Ausrufezeichen. Keine Ahnung, warum man das aus welcher Tradition heraus macht. Im griechischen Grundtext steht das nicht. Und einen Imperativ erkennt man nicht am Ausrufezeichen, sondern an der Grammatik. Das ist immer so eine Sache mit den Ausrufezeichen. Denn weil wir auch die so gerne Ausrufezeichen hinter solche Sätze malen, weil wir nicht dabei gewesen sind, kennen wir nicht den Tonfall, in dem Jesus hier spricht. Wenn wir solche Bibelstellen lesen, schwingt immer ein Tonfall mit, der uns aus der Tradition oder der Erziehung mitgegeben wurde und den wir uns aufgrund unserer persönlichen Geschichte selbst dazu denken. Was meinst du? Sagt er, sei nicht ungläubig, sondern gläubig, wo gleich die Peitsche mitschwingt. Wo dann ein anderes Beispiel, lieben sollst du, lieben. Na, da kommen doch sofort die zärtlichsten Gedanken und Gefühle auf, oder? Ich lese das als, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ich lese das als Einladung. So wie Gott mir die freie Entscheidung gibt, ihn zu lieben und mich nicht dazu zwingt, es zu tun, so fordert Jesus Thomas auf, auch dann zu glauben, wenn er Jesus nicht sieht und anfassen kann. Für mich ist das kein Befehl, sondern eine Einladung. Jesus gibt Thomas die Freiheit, den eigenen Glauben zu finden und zu leben. Und er gibt ihm die Freiheit, tatsächlich den Finger in seine Wunden, die Hand auf seine Seite zu legen. Er gibt ihm nicht den Befehl, er gibt ihm die Freiheit, das zu tun. Und das ist interessant. In dem Text ist nicht die Rede davon, dass Thomas das dann auch macht. Er darf es tun, und das ist verblüffend. Mit dieser Erlaubnis braucht er es nicht mehr zu tun. Denn statt es zu tun, antwortet Thomas mit dem höchsten Glaubensbekenntnis, das man sich vorstellen kann. Mein Herr und mein Gott. Er verzichtet auf den handgreiflichen Beweis. Thomas bekennt seinen Glauben. Und dieses Bekenntnis beruht nicht auf einem Glaubensbefehl, auch nicht auf einer durch einen objektiven Beweis gewonnenen Erkenntnis, sondern auf der Anrede durch Jesus. Wie kurz vorher bei Maria, die Jesu Leichnam sucht, und vor dem leeren Grab meint, den Gärtner zu sehen. Und wo Jesus sie nur mit ihrem Namen anzusprechen braucht. Maria. Diese Anrede an Thomas entzieht der von ihm verlangten Kontrolle die Grundlage oder das Recht. Oder viel besser, sie nimmt ihm die Notwendigkeit. Und Thomas, der angreifen wollte, anfassen wollte, Thomas begreift. Er begreift das. Er braucht diesen Beweis nicht mehr. Wie Thomas seinem Glauben dann Ausdruck verleiht, klingt für uns ganz normal. Ja klar, mein Herr und mein Gott, mein Herr, oh Gott, kenne ich, mein Herr und mein Gott. Logisch, habe ich schon tausendmal gelesen. Für damalige Ohren war das absolut unerhört. Der Evangelist kam ja aus dem Judentum. Und im Judentum gibt es nur einen Gott. Im Christentum natürlich auch. Aber da ist schnell der Vorwurf aufgekommen, damals aus Jesus eine Art Nebengott zu machen, eine Zweigötterlehre zu verbreiten. Denn Jesus wird hier als Kyrios benannt. Damit wird der alttestamentarische Gottesname Jahwe auf Jesus übertragen. Das heißt natürlich nicht, dass Jesus ein zusätzlicher Gott wäre, sondern in Jesus ist Gott selbst präsent. Damit wird übrigens mit diesem Glaubensbekenntnis wird auch eine Klammer im Johannesevangelium geschlossen, eine Klammer ganz von Anfang, von Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Mein Herr und mein Gott, sagt Thomas. Und Jesus sagt zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig, die nicht mehr sehen und glauben. Das ist ein Satz, der sich sozusagen stellvertretend an Thomas richtet. Thomas steht hier für alle, die nicht dabei waren, für alle, die später lebten und leben werden. Und es richtet sich auch an die anderen Jünger, denn die hatten den Auferstandenen ja auch sehen dürfen. Wir werden Christus irgendwann einmal sehen. Aber er kann und will uns trotzdem begegnen. Solche Begegnungen können ganz unterschiedlich, ganz individuell sein. Auch wir sind eingeladen zu glauben, ohne zu sehen. Und wir sind eingeladen, unseren eigenen Glauben zu finden und zu leben. Glaube und Zweifel sind so etwas wie Geschwister. Man kann nur an etwas glauben, an dem man auch zweifeln kann, wo es also keine Fakten gibt, mit denen man das Behauptete beweisen kann. Die Geschichte vom Jünger Thomas zeigt uns unseren eigenen Wunsch, Glaubensinhalte zu sehen und zu verstehen. Aber beim Glauben an die Auferstehung geht es nicht um eine beweisbare Tatsache. Es ist ein Vertrauensakt. Jesus als Sohn Gottes gibt uns die Freiheit. Er überlässt es uns, an ihn und den Vater zu glauben. Er zwingt nicht, er befiehlt nicht, er lädt ein. Wir können anderen von ihm erzählen. Wir können andere neugierig auf ihn machen. Mehr nicht. Und schon gar keinen Druck ausüben. Aber das, was wir tun können, wird nie die persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen ersetzen. Ja, die gibt es auch heute noch. Auch wenn wir Christus dabei nicht sehen, wenn wir ihn nicht berühren können. Aber er kann uns berühren in unserem Innersten. Wenn das passiert, dann ist der Kopf das Denken nicht mehr so wichtig. Der Kopf folgt danach. Dann spüren wir im Innersten seine Nähe. Dann spüren wir, dass es wahr ist. Und ja, dann legt er seine Hand auf unsere Wundmale, auf unsere Wunden, um uns zu trösten, zu stärken, zu heilen. Jeder Mensch muss seine eigenen Erfahrungen mit Christus machen. Jeder Mensch ist dazu eingeladen. Zu zweifeln bedeutet nicht, glaubensschwach zu sein. Wenn ich meine Zweifel ertragen kann und trotzdem am Glauben festhalte, dann ist das ein Zeichen von Glaubensstärke. Und die wünsche ich uns allen. Ich danke dem Jünger Thomas, dem Apostel Thomas, dass er diesen brennenden Wunsch hatte, Jesus zu sehen, zu erleben. Und dir, Jesus, danke ich, dass du gezeigt hast, dass dieser Wunsch schon in Ordnung ist und dass du uns immer noch begegnest, dass du uns tief im Innersten berührst, auch wenn wir dich dabei nicht sehen können. Amen.